Mission Ruhestand, der Podcast für das Leben nach dem letzten Arbeitstag.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mission Ruhestand. Mein Name ist Frank Leihausen und zusammen mit Anja Klute sprechen wir hier bei Mission Ruhestand mit Menschen im Ruhestand und über den Ruhestand. Und heute freue ich mich besonders auf einen Podcast-Kollegen Bertram. Herzlich willkommen bei uns.
Ja, hallo Frank. Schön, dass ich bei euch sein kann. Wunderbar.
Ja, schön, dass du Zeit für uns hast. Wir haben uns ja quasi auf der Podcast-Welt kennengelernt. Magst du dich mal kurz vorstellen für unsere Hörer, damit die wissen, wo sie demnächst auch zuhören können?
Ja, also unser Podcast heißt Gelassen älter werden. Ich mache den zusammen mit der Katharina Maria Klein. Das ist eine jetzt 33-jährige Frau, die sich auch mit dem Älterwerden beschäftigt, auch beruflich. Und da hat das unheimlich gut gepasst. Ja, und ansonsten bin ich Sozialarbeiter und Diplom-Supervisor und seit 1.2.27 im Ruhestand oder wie ich das nenne, in der Phase der Freitätigkeit.
Du meinst 24, nicht 27, ne?
Genau, seit 1.2.24.
Super. Seit wann machst du den Podcast schon?
Den mache ich seit dem Januar 2021. Ich habe das quasi auch angefangen. Ich habe im Herbst 2019, ich nehme immer in Urlaub so eine Frage mit, im Herbsturlaub die Frage mitgenommen, was will ich denn in meiner dritten Lebensphase machen? Also wenn ich nicht mehr hauptberuflich arbeite. Und das habe ich da hin und her bewegt und dann bin ich eben auf die Idee gekommen, weil ich gerne rede und weil ich gerne Menschen was mitteile oder Menschen dabei unterstützen, Dingen selber auf die Spur zu kommen, bin ich eben auf die Idee gekommen, ich könnte auch einen Podcast machen und zwar natürlich einmal für mich, aber ich könnte auch Menschen daran teilhaben lassen, damit ihnen auch der Übergang in die dritte Lebensphase gelingt. Und so ist die Idee zu dem Podcast entstanden.
Also so quasi deine erste Ruhestandsvorbereitung war, den Podcast mal zu machen.
Genau, so kann man es sagen.
Mit wem sprichst du bei euch?
Ganz unterschiedlichen Leuten. Also ich spreche mit Menschen, die bekannt sind. Also zum Beispiel war schon der Gerald Hüther bei uns im Podcast oder der Anselm Grün oder der Ingo Frohböse. Oder um auch ein paar Frauen zu nennen, die Tamara Dietl oder die Dr. Ina Schmidt, eine Philosophin. Und wir reden aber auch mit ganz normalen Menschen sozusagen. Ich habe zum Beispiel eine sehr erfolgreiche, die viert erfolgreichste Podcast-Folge gemacht mit drei Menschen in unterschiedlichem Alter zwischen 60 damals und 73. Und die heißt einfach, wir sprechen übers Älterwerden. Und die dauert über eine Stunde 20 und kommt unheimlich gut an.
Stark. Jetzt ist der Titel ja schon Programm, würde ich sagen, gelassen. Älterwerden. Hast du den als Zielsetzung sozusagen für dich gemacht, um auch gelassen älter werden zu können? Oder hast du gemerkt, du wirst eh schon gelassen älter und willst das teilen?
Ja, nee, also ich habe schon Respekt vorm Älterwerden, das muss ich schon so sagen. Und der Podcast dient eben auch meiner eigenen Auseinandersetzung mit dem Älterwerden. Und dadurch erhoffe ich mir natürlich, dass es auch mir leichter fällt. Das ist nicht der Titel, den ich mir ausgesucht hätte. Ich hatte mal den Titel Kopfsache Alter im Kopf und habe aber dann eine Umfrage gemacht unter quasi Gleichaltrigen und habe die abstimmen lassen. Und da kam der Titel Gelassen älter werden raus. Also ich sag mal, ich sag immer, das Älterwerden, wie das Leben generell, also ich beziehe das nicht nur aufs Älterwerden, ist eine ständige Akzeptanzübung, so nenne ich das. Oder man könnte auch sagen, fürs Älterwerden ist unheimlich viel Ambivalenzkompetenz notwendig. Das ist ein Begriff, den die Tamara Dietl prägt. Und ja, also von daher, ich sag mal, ich glaube, da sind auch eine Menge Herausforderungen mit verbunden und von daher immer wieder eine hohe Anpassungsleistung notwendig.
Als du diese Frage, wie du so schön sagst, mit in den Urlaub genommen hast, da warst du ja auch schon gedanklich deinen Ruhestand so ein bisschen am Überdenken. Was waren denn so deine, ich sag jetzt mal, Hoffnungen, Sorgen, so deine Grundeinstellung mit Blick auf die dritte Lebensphase zu dem Zeitpunkt?
Genau, also ich wollte auf jeden Fall was machen, was mir weiter ermöglicht, mit Menschen in Kontakt zu sein. Und ich sag mal, neben dem Podcast steht eben bei mir ganz oben an das Pflegen von Beziehungen zu Menschen, weil ich glaube, darüber generiert sich eine Menge Sinn, der ja lange Zeit über die Arbeit sich auch herstellt. Und also muss ich was anderes finden, sozusagen, was für mich Sinn generiert. Und Beziehungen zu Menschen sind eben aufgrund dieser Resonanz, die stattfindet zwischen mir und anderen, extrem entscheidend für Sinn erleben. Das war ein wichtiger Punkt. Und ein anderer wichtiger Punkt, ich habe unheimlich viel Selbstwirksamkeit in meiner Arbeit erlebt, weil ich sehr viel Autonomie hatte in der Gestaltung meiner Arbeit. Und da habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, wie bekomme ich das hin, dass ich weiter auch Selbstwirksamkeit erleben kann? Und da ist zum Beispiel der Podcast eine ganz wichtige Geschichte, weil ich natürlich dadurch eine Menge Feedback bekomme von Menschen und Resonanz oder ich seitdem auch unheimlich viele Menschen kennengelernt habe. Ich bin sozusagen mehr oder weniger in so einem Netzwerk von Menschen, die sich alle mit dieser Frage beschäftigen. Und das ist natürlich unheimlich inspirierend und macht Freude. Und neben dem war mir immer klar, ich will weiter arbeiten. Also ist es nicht so, dass ich im Moment nicht arbeite, aber ich arbeite eben frei tätig. Das heißt, ich entscheide frei, wofür ich tätig sein will. Und das ist mir ganz wichtig. Und so bin ich als Coach und Supervisor unterwegs und berate Unternehmen und Führungskräfte. Und das macht mir unheimlich viel Freude. Und dabei erlebe ich auch sehr viel Selbstwirksamkeit. Und ich habe mir so einen kleinen Trick eingebaut, das ist vielleicht für manche Hörerinnen und Hörer interessant, genau, indem ich mein Jahr eben in rote und grüne Wochen, wie ich das nenne, aufgeteilt habe. Und die roten Wochen sind die ungeraden Wochen und in denen arbeite ich gegen Bezahlung und in den geraden Wochen habe ich sozusagen frei und widme mich all dem, was sonst in meinem Leben noch eine Rolle spielt. Wie gesagt, die Beziehung, aber auch ich meditiere wieder, ich mache wieder mehr Sport. Also das heißt, ich tue auch eine Menge sozusagen für mich und mein Wohlbefinden.
Das heißt, du hast ganz bewusst dir in deinem Leben auch wieder eine Struktur gegeben mit den roten und grünen Wochen.
Genau so. Also das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin eh so ein strukturierter Mensch und ein strategisch denkender Mensch. Und genau, und von daher war das sehr einleuchtend. Genau.
Eine ganz praktische Frage, wenn du sagst, es gibt rote und grüne Wochen, die sich abwechseln. Wie machst du denn dann Urlaub oder gar nicht mehr?
Doch, doch, ich mache schon noch Urlaub. Da blocke ich mir dann Zeit. Meine Frau, die ist ja noch berufstätig, also müssen wir Urlaub auch absprechen. Ja. Genau, aber ich nehme ja auch zum Beispiel jetzt nächste Woche, jetzt am Samstag fahren wir zusammen eine Woche in den Urlaub. Und das ist passiert in einer freien Woche. Also das ist halt auch etwas, was man einfach mal so machen kann. Oder zwei Wochen später besuche ich die Katharina in Hamburg und wir sprechen nochmal über die Strategie für unseren Podcast. Und sowas geht dann spontan.
Cool. Ja, bestell mal einen schönen Gruß. Ich habe sie ja schon kennenlernen dürfen.
Genau, mache ich.
Wie kommen denn deine Kunden, wenn du sagst, du berätst ja auch Unternehmen, wie kommen die damit klar, wenn du sagst, ich gehe nur an ungeraden Wochen mit ihnen ins Gebet sozusagen und die andere Woche müssen sie warten? Oder musst du da auch schon mal, wie soll ich sagen, Zugeständnisse machen, wenn du ein Projekt annimmst?
Nein, also ich habe noch keine Zugeständnisse gemacht.
Cool.
Und bin da auch sehr konsequent und sage das im Grunde gleich mit der Anfrage. Wenn eine Anfrage kommt, sage ich, Achtung, ich habe das so und so geregelt und bitte nur Terminvorschläge in den Wochen. Und es gibt Kunden, die legen dann sogar schon geplante Termine um. Also es ist gerade wieder passiert, da berate ich eine Einrichtung in Dresden und die haben ihren Termin umgelegt für ihre Klausurtagung und super ist das. Also ich mache da sehr positive Erfahrungen mit.
Spricht ja auch für dich als Produkt, wenn ich das so sagen darf. Ich meine, das ist ja auch in Zeiten, wo ja mehr und mehr auch die Budgets enger genommen werden, auch eine gute Qualitätsbeweis für deine Leistung. Ne?
Ganz bestimmt, ja. Würde ich auch erstmal so sehen, ja.
Schön. Du hast ja gesagt, auch mit Blick, warum du den Podcast gemacht hast, damit du auch mit Menschen im Gespräch bist. Jetzt ist ja ein Thema, was wir bei uns im Podcast regelmäßig hören, dass wenn man den Beruf verlässt, ein Großteil der sozialen Kontakte verloren geht. Das war dir ja demnach scheinbar bewusst, dass dir das auch passiert? Oder wie war das konkret in deinem Fall? Hast du auch viele Verluste erlitten sozusagen, als du aus dem Beruf gegangen bist?
Nee, ich würde sagen, ich habe gar nicht so viele Verluste erlitten, weil es gibt vier Menschen in meinem beruflichen Umfeld, die waren alle auf der gleichen Hierarchieebene beim St. Elisabeth-Verein in Marburg. Und mit denen habe ich sozusagen im Vorfeld schon verabredet, dass wir befreundet bleiben und dass wir uns regelmäßig sehen. Und das tun wir auch.
Super.
Und wir teilen quasi Dinge, die eben nicht nur jetzt, ich bin ja ausgeschieden, die anderen drei sind noch dabei,
Okay, das wäre
die
meine
mit dem,
Frage gewesen. Die sind noch aktiv.
die sind noch voll aktiv und auch noch eine Weile. Also der Jüngste ist 52 und der muss noch eine Weile arbeiten. Und genau, und wir treffen uns regelmäßig und wir sprechen eben nicht nur über die Dinge, die mit dem Arbeitgeber zu tun haben, sondern wir sprechen auch über das, was uns als Person, als Mensch mit unseren Familien und so weiter, mit unseren Kindern ausmacht. Und das ist wunderbar. Also habe ich ganz gezielt geschaut, welche Menschen haben für mich da eine über die Arbeit hinausgehende Bedeutung. Und darüber hinaus beschäftige ich mich viel mit dem Thema Freundschaft. Habe dazu jetzt demnächst auch eine Podcast-Folge aufgenommen, nehme heute Abend noch eine Podcast-Folge dazu auf und versuche mich mit jungen Menschen zu befreunden und das auch sozusagen gezielter anzugehen, damit eben, wenn ich älter werde, ich nicht unbedingt ohne Freunde dastehe, in Anführungsstrichelchen.
Zwei Fragen dazu. Was ist für dich ein junger Mensch, so von der Altersdefinition für dich? Und wie reagieren die jungen Menschen, wenn du dich mit ihnen befreunden wissen willst? Also klingt ja vielleicht auch so ein bisschen cringe, wie man so schön sagt. Jetzt kommt da der alte weiße Mann vorbei und will mit mir reden. Was erlebst du da?
Also es ist einmal so, dass ich so ab 30, 35 aufwärts, also das sind für mich junge Menschen, also mit dem Alter, die für mich auch interessant sind, wobei ich auch mit Jüngeren Kontakt habe, aber ich brauche schon, sage ich mal, eine gewisse Lebenserfahrung, damit auch eine gute Resonanz zwischen mir und dem jüngeren Mensch entstehen kann. Katharina hatte ich ja gesagt, ist auch 33. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir befreundet sind. Wir machen diesen Podcast zusammen, klar. Genau, und was ich erlebe, hast du ja gefragt. Ich finde da eine bisher positive Resonanz, weil es sind im Moment konkret drei Menschen, mit denen ich da mehr in Kontakt bin, beziehungsweise wo sich auch Kontakte anbahnen. Und ich bin da relativ, sage ich mal, frank und frei und habe einfach zum Beispiel einen jungen Mann, den Timon, angesprochen, ob wir uns nicht mal treffen wollen und habe ihm auch erklärt, wieso, was mein Anliegen ist und so weiter. Und der Ausgangspunkt war, dass er mir einen Text geschenkt hat zum Abschied aus meiner Arbeit, den er mit seiner Frau geschrieben hat. Und dieser Text hat mich total inspiriert. Und dann hat sich da ein Kontakt draus entwickelt. Und jetzt ist es so, dass wir uns im Juli treffen und zwar mit seiner ganzen Familie. Er bekommt jetzt gerade mit seiner Frau das zweite Kind. Und also er hat es von sich aus auch ein Stück erweitert. Also, und das finde ich erstmal total positiv und bin gespannt, was dabei rauskommt.
Das heißt, ihr wart Kollegen und du baust jetzt sozusagen im Ruhestand deine Beziehung mit ihm aus.
Genau.
Interessant.
Das probiere ich, ja.
Ja, ist doch spannend. Also du bist da ja auch sehr, sage ich mal, risikobewusst ist jetzt das falsche Wort, aber du probierst ja auch Neues aus. Dir ist da ja auch jetzt nichts zu komisch, dass du sagst, das probiere ich jetzt nicht, ne?
Genau, so würde ich sagen, ja.
Wenn du jetzt so, du sagst ja, du hast jetzt diese grünen und roten Wochenstruktur, wie machst du das denn mit neuen Ideen? Ich habe ja das Gefühl, du hast nur so ein paar Sachen im Kopf oder vor. Wie viele Sachen gehst du an? Wie erweiterst du dein Spektrum sozusagen? Hast du da so eine Methode oder machst du das so ein bisschen aus dem Bauch raus?
Nee, ich mache das sehr strategisch. Also im Grunde für die Vorbereitung von dem Ruhestand habe ich mir so ein sechsseitiges Dokument gemacht, wo ich genau drauf schreibe, was ist mir denn wichtig und was tue ich dafür, das auch tatsächlich umzusetzen. Also ich habe mir wirklich was vorgenommen und bin jetzt gerade noch mal eine Woche mit mir in Klausur gewesen am Edersee, bin immer gewandert, dann habe ich quasi ein Thema mitgenommen zum Wandern, dann habe ich danach meditiert und dann habe ich das noch mal sozusagen klein geschrieben oder noch mal runtergebrochen. Und das hat dazu geführt, dass ich erstmal mich von Sachen entlastet habe, also um mich noch mal mehr zu fokussieren auf das, was mir wirklich wichtig ist. Und das sind eben im Moment sind es die Beziehungen zu Menschen, das ist mein Podcast und das ist meine freiberufliche Tätigkeit. Und ansonsten bekomme ich Inspirationen im Grunde durch Dinge, die ich verfolge. Also ich habe mir zu bestimmten Themen ein Alert eingerichtet bei Google, kriegt dann Informationen. Ich lese unheimlich viel, auch Dinge, die mit konstruktivem Journalismus zu tun haben, also wo versucht wird, sozusagen Themen von unterschiedlichen Einflugschneisen auch breit zu diskutieren und nicht so gefärbt. Und das hilft mir dabei, immer wieder neue Anregungen zu bekommen. Und ja, und dann gucke ich, wie kann ich diese Anregung einbauen in das, was ich tue. Und ich versuche im Moment nicht unbedingt mehr zu machen, sondern eher mich ein bisschen zu fokussieren und ja, genauer rauszukriegen, wie passt das sozusagen mit meinem eigenen Wertekanon auch tatsächlich zusammen. Und diese bewusste Auseinandersetzung, die hilft zur Zentrierung. Und das finde ich gut, ja. Und das kenne ich auch aus der Vergangenheit, weil ich immer wieder so in Klausur mit mir gegangen bin.
Also für dich ist das jetzt gar nichts Neues, was du speziell für den Ruhestand gemacht hast, sondern du hast einfach deinen Lebensstil, nenne ich es jetzt mal, fortgeschrieben.
Richtig, genau, zumindest in dieser Hinsicht, ja.
Wenn du jetzt mal zurückschaust, oder ich weiß nicht, ob du schon gemacht hast, so deine ersten Gedanken oder Niederschriften zum Thema Ruhestand von, weiß ich nicht, 3, 4 Jahren her. Waren die gut? Also nicht waren die gut, ist das falsche Wort. Haben die zugetroffen oder waren die so etwas an der Realität und dem Erfahrungswissen, was du jetzt hast, vorbeigedacht? Kannst du das irgendwie im Rückblick betrachten?
Ja, ich kann das betrachten. Also ich habe mich immer total gefreut. Also ich habe sozusagen die Tage runtergezählt. Das hört sich komisch an für jemanden, der immer sehr gerne auch bei seinem Arbeitgeber war. Aber ich habe mich wirklich gefreut, weil ich eben so viele andere Ideen habe und ja, Inspirationen auch gerne nachgehe und schaue, was löst es in mir aus, was entwickelt das mit mir. Dadurch bleibe ich eben auch lebendig und kreativ und so weiter. Und also das war sehr, sehr positiv miteinander verknüpft. Und ich habe mich da wirklich drauf gefreut. Ich konnte es kaum erwarten, 60 zu werden, zum Beispiel. Und genau, und viele dieser Dinge, die ich mir überlegt hatte, also oder die ich auch erwartet habe, vielleicht als Schwierigkeit, auf die habe ich mich aus meiner Sicht unheimlich gut vorbereitet. Manche Menschen in meinem engeren Umfeld, Freunde, haben gesagt, du bist ja verrückt, dass du das so detailliert machst und dich so vorbereitest und dann auch noch den Podcast und dauernd redest übers Älterwerden und holst dir noch Experten dazu, die auch ihre Meinung dazu abgeben und so weiter. Also es gab auch Menschen, die das gar nicht so positiv fanden, sondern die gedacht haben, ich überziehe da eher. Und für mich war das aber genau richtig, weil ich das eben proaktiv angegangen bin. Und ich glaube, da liegt zumindest für Menschen, wo Arbeit eine sehr große Bedeutung gespielt hat, und das war in meinem Leben schon so, ist das ein wichtiger Punkt. Also zu schauen, was will ich denn damit anfangen mit dieser Zeit, die mir plötzlich zur Verfügung steht. Und ich sag mal, Reisen, den Keller renovieren, den Garten auf Vordermann bringen, damit bin ich halt schnell am Ende. Und es braucht ein bisschen mehr sozusagen.
Jetzt gibt es ja in der Soziologie dieses Phasenmodell von Edgley, wo ja auch die Menschen regelmäßig in Anführungsstrichen so nach 8 bis 10 Monaten ein bisschen in die Sinnkrise kommen, weil sie halt genau das auch erlebt haben, was du gesagt hast, Kreuzfahrt gemacht, Keller aufgeräumt. Neben diesem strukturellen Vorgehen, was du ja schon vom Berufswegen aus sozusagen kanntest, hast du Tipps für unsere Hörer, was man im Vorfeld schon mal machen kann, auch wenn man vielleicht nicht so in dieser Routine drin ist, die du hast zum Thema Lebensplanung?
Also ich glaube einfach, dass es gut ist, diesen Übergang bewusst zu gestalten. Und das fängt sozusagen bei der Übergabe an Nachfolger an in deiner Arbeit, also an wen auch immer, ob du jetzt in Leitungsverantwortung bist oder nicht. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Da fängt es sozusagen an. Dann kommt die Verabschiedung quasi von dir aus dem Berufsleben. Und da, glaube ich, ist es eben auch wichtig, diese Verabschiedung gut hinzukriegen. Also sowohl sich selber zu überlegen, was will ich gerne noch im Unternehmen hinterlassen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise wie will ich auch den Abschied gestalten und was wünsche ich mir da? Ich habe das zum Beispiel sehr, sehr bewusst gemacht. Ich habe all meinen Mitarbeiterinnen, ich hatte, das sind ungefähr zusammen 70 Menschen gewesen, denen habe ich allen aufgeschrieben, welche Spuren sie in der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben, in mir hinterlassen haben. Und das habe ich denen zum Abschied geschenkt. Und meine Mitarbeiter zum Beispiel haben mir einen Podcast geschenkt, wo sie sagen, was sie an mir geschätzt haben, und zwar indem sie sich hineinversetzt haben in prominente Personen oder sich gefragt haben, welche prominente Person könnte ich sein, und dann aus der Perspektive das beschrieben haben. Und das war einfach wunderschön, also weil das für uns beide in wechselseitiger Richtung unheimlich bestärkend war. Und dann, glaube ich, ist es gut, spüren oder dem, also auf die Suche zu gehen, was sind denn meine Talente und meine Fähigkeiten, meine Gaben, die ich in all meinem Leben mitbekommen habe, eben auch in meiner Berufstätigkeit. Und wie will ich diese Gaben und Talente einsetzen, quasi um einem ganz entscheidenden Aspekt, nämlich der Generativität gerecht zu werden. Die Pascalina Perricello, eine Schweizer Alternsforscherin, die beschreibt das unheimlich toll, wie wichtig dieser generative Aspekt ist. Also was will
Was
ich
ist das?
sozusagen, das ist der Aspekt, was will ich sozusagen weitergeben an die Generation und das ist an die nächsten Generationen. Was sind
Also
die
dein
Dinge, die ich,
Vermächtnis sozusagen.
genau, in Anführungsstrichelchen ein Vermächtnis, das ist auch ein Wort, was da in dem Zusammenhang benutzt werden kann. Und ich glaube, dass diesen Wunsch haben wir alle. Der Matthias Hawkes hat mal den Begriff der goldenen Mentoren geprägt. Also was wollen wir sozusagen auf dieser Mentorenebene weitergeben? Und ich zum Beispiel bin Vorsitzender geworden im Herbst letzten Jahres des Heimat- und Kulturvereins und versuche sozusagen hier in meinem Sozialraum da generativ tätig zu sein und Angebote für junge Familien mit anderen Menschen, die hier in Brauerbach leben, zusammen zu gestalten, um dann ja etwas von dem, was meine Talente und Fähigkeiten sind, weiterzugeben. Und das muss kein großer Wurf sein. Ich muss jetzt nicht sozusagen etwas erfinden, was den nachfolgenden Generationen zugutekommt, sondern es geht eher um den kommunalen, um den sozialräumlichen Aspekt, der da eine große Rolle spielt. Und ich glaube, da haben wir Babyboomer auch eine unheimliche Verantwortung sozusagen, gerade ausgehend von den globalen Krisen, die wir haben. Und deswegen ist es wichtig, das in dem Sozialraum eben, wo man lebt, runterzubrechen. Und das kann ich nur empfehlen, sich da zu überlegen, was soll denn mein Beitrag da sein? Genau, und sich damit auseinanderzusetzen.
Da habe ich nochmal zwei, drei Fragen, die schmeiße ich dir jetzt mal alle am Stück zu. Sonst,
Klar.
erste Frage ist, aus unserer Erfahrung haben wir öfter gesehen, dass ja viele Menschen glauben, sie hätten nichts zu teilen. Vielleicht kannst du da nochmal so deine Meinung haben. Und es ist ja jetzt auch nicht jeder als Mentor geboren. Also ich sage mal, du warst ja Führungskraft, so wie ich es verstanden habe. Da ist man natürlich auch führen gewohnt. Zweite Frage, wie wird man Mentor oder was kann man tun, damit man ein Mentor wird? Und dritte Frage, alle guten Dinge sind drei. Großes Thema jetzt ja auch Reverse Mentoring, also dass man sich auch als älterer Mensch von anderen helfen lässt. Zu den drei Punkten würde mich nochmal deine Erfahrung, deine Einstellung interessieren.
Genau, also zur ersten Frage, ich glaube, es ist total wichtig, sich das zu fragen, was ist denn das, was ich zu geben habe, was sind meine Talente? Und da gibt es eine tolle Methode von dem Thomas Oetzmann, die heißt Lebensteppich. Dazu habe ich auch mal einen Podcast gemacht, wo man eben wirklich in 7 Jahresschritten sein Leben durchgeht, und zwar von null bis zum Renteneintritt und sich immer überlegt, welche dieser Fähigkeiten und Talente nehme ich denn sozusagen mit und was will ich damit machen. Und ich habe viele Lebensteppiche mit Klienten auch gemacht oder mit Menschen, die sich diese Frage gestellt haben. Und da findet eigentlich jeder was, vom Handwerker bis zur Führungskraft, sage ich jetzt mal. Und also das heißt, wenn ich mich damit bewusster beschäftige, was habe ich denn mitbekommen, was habe ich selbst erworben, dann komme ich auch auf etwas, was ich weitergeben kann. Und in dem Zusammenhang vielleicht gerade mal ein Beispiel. In unserer Gruppe hier im Heimat- und Kulturverein ist zum Beispiel ein Mann einer Frau, die sich hier stark engagiert. Und der mag gar nicht so viel unter Menschen sein, sich mit so vielen Menschen umgeben. Und was der aber macht, der hilft uns handwerklich total. Und dann hat er quasi jetzt, wir haben so eine Vogelbaukästenaktion gemacht, dann hat er Dinge schon vorgearbeitet, damit wir mit den Kindern leichter die Vogelkästen zusammenbauen können. Und da geht der total drin auf und hat was gefunden. Und seine Frau, das ist ganz witzig, die ist dann eher die, die nach außen auftritt, extrovertiert. Und die managt das dann alles. Also diese Gruppe, die steuert dann die vielen Menschen, die dann da sind und so weiter. Und beide kommen sozusagen mit ihren Fähigkeiten und Talenten vor. Also das finde ich ganz wichtig. Ich glaube, es ist gut, einfach auf die Suche zu gehen und zu gucken, was ist es denn? Und vielleicht auch eben mit Unterstützung von jemand anderem.
Das
Genau,
heißt
und
aber, du
jetzt,
sagst, Entschuldigung, wenn ich dir nochmal
ja.
nachfrage, du sagst aber, wenn ich das durchleuchte, jeder hat was, was sich zu teilen lohnt.
Auf jeden Fall. Also das ist meine feste Überzeugung. Genau. Jetzt zweite und dritte Frage. Zweite nochmal.
Wie wird man Mentor? Also gibt es
Ja.
ein, ich will mal sagen, Training, Fortbildung, Mindset, wie auch immer,
Genau.
was kann man tun, damit man auch gut Wissen weitergeben kann, was man vielleicht hat?
Ja, ich glaube schon, dass es dazu ein Talent braucht und natürlich kann man auch was davon lernen, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass jeder, also und so erlebe ich das auch, dass jeder aufgrund auch seiner eigenen Erfahrung eine gewisse Expertise oder eine gewisse Fähigkeit hat, die er dann weitergeben kann. Und wenn das nur in einem Freundeskreis ist oder in einem sozialen Rahmen, wir machen jetzt zum Beispiel so eine Vortragsaktionen hier beim Heimat- und Kulturverein, wo wir Bauerbacher ansprechen, die bestimmte Kenntnisse haben und fragen die, ob sie nicht Lust haben, davor einen Vortrag zu halten. Und ich
Stark.
unterstütze die dabei so ein bisschen, wenn die sich unsicher sind und
Ja.
bereite das mit ihnen zusammen vor. Und dadurch ja, wird eine Brücke gebaut, sozusagen, dass das geht und dass dann auch jemand, der vielleicht nicht sich da so extrovertiert sieht, dennoch sich beteiligen kann. Ja.
Schön, super.
Genau.
Last
Dritte
but not
Frage.
least, genau, Reverse Mentoring, also auch selber offen sein für Lernen. Es gibt immer das, gibt auch das Schlagwort lebenslanges Lernen, das passt dir vielleicht auch noch ganz gut zu.
Ja, genau. Also ich erlebe das tatsächlich so, weil in meinem Umfeld sind ja jetzt einige in Rente gegangen, dass wir, wie soll ich das sagen? Also, dass wir uns austauschen quasi über die Dinge, die uns beschäftigen und dass dadurch auch deutlich wird, ich kann von dem anderen noch was lernen. Also ich bin zum Beispiel befreundet mit einem 86-jährigen Mann und seiner 80-jährigen Frau und von dem lerne ich ganz viel, in dem Alter noch Freude am Leben zu haben und zugewandt den Menschen zu sein und offen zu sein, obwohl eben der schon sozusagen zu den Hochaltrigen gehört. Und er lernt als jemand, der immer im Leben stand mit beiden Beinen und der alles konnte, auch von mir an der einen oder anderen Stelle Hilfe anzunehmen. Und ich glaube, das entwickelt sich eben ganz stark in so einem zwischenmenschlichen Bereich. Und deswegen ist es eben auch zu so wichtig, sich über die Generationen hinweg zu befreunden, damit genau dieser Prozess auch stattfinden kann. Und ich mache mir zum Beispiel viel Gedanken auch darüber, wie ich leben will im Alter. Und welcher Rahmen da für mich gut ist. Und da erlebe ich mich auch sehr unterschiedlich. Und das spielt natürlich, also zu anderen Menschen. Und da spielt aber natürlich auch die Frage eine große Rolle, wie gestalte ich das, damit ich mal gut versorgt bin und gut eingebettet bin in ein System. Meine beiden Eltern zum Beispiel, die haben sich sehr viel damit beschäftigt und haben dann auch in einer ja, Einrichtung gelebt, wo sie wirklich bis zum Tod bleiben konnten in einer großen Selbstständigkeit. Und so etwas stelle ich mir vor, also etwas quasi auch dafür zu tun, damit zum Beispiel unsere Kinder nicht dafür eine Verantwortung übernehmen müssen. Ich finde, da hat jeder die Eigenverantwortung zu gucken, wie geht das. Und ich meine, wir wissen beide, die Zahlen sprechen da für sich. Ich muss mir ernsthaft die Frage stellen, bekomme ich im Zweifel überhaupt einen Pflegeplatz im
Ja.
Altenheim?
Und willst du den dann, wenn du ihn so bekommst, ne?
Genau.
Letzte Frage ist mir gerade so nochmal beim aktiven Zuhören aufgefallen. Du hast gerade gesagt, du machst dir deine Gedanken, wie du im Alter leben willst. Was für eine Lebensphase, was für ein Alter meinst du, wenn du von im Alter sprichst?
Ja, also ich finde, und da bin ich auch sehr konträr zu anderen Menschen in meinem Umfeld, auch zu meiner Frau, ich finde, das darf man nicht zu spät angehen. Also, das heißt, wenn ich mich damit beschäftige, wie will ich leben, ist es wichtig, das noch zu tun in einem Zustand, wo ich noch wirklich wach bin, wo ich noch lebendig bin, wo ich auch körperlich noch einigermaßen fit bin. Das ist natürlich bei den Menschen sehr unterschiedlich. Aber ich würde sagen, ich sollte nicht viel später als mit 70 anfangen, in so eine Richtung sozusagen zu denken und auch mich in so eine Richtung zu entwickeln. Und ich sollte spätestens mit 75 in so einem Umfeld, wenn ich das denn so will, leben. Das ist meine Überzeugung, weil diese Systeme nur funktionieren, wenn dieses wechselseitige Geben und Nehmen auch funktioniert. Und wenn ich zu alt bin, sozusagen, dann komme ich überhaupt nicht mehr rein in so ein System
Hast den
oder
Anschluss verpasst, ja.
in so eine Gemeinschaft. Und deswegen ist es total, glaube ich, wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und wenn ich an meinen Vater denke, Der ist mit 68 eingezogen in den Kapellenbrink in Bielefeld. Das ist eine anthroposophische Einrichtung, wo er quasi 2, 3 Jahre vorher schon Veranstaltungen gemacht hat. Er war Märchenerzähler und seine Frau, die hat Tanzangebote dort gemacht. Also das heißt, die haben schon Kontakt aufgenommen zu den Menschen, die da leben und haben sich auch genau gefragt, was ist denn ihr Beitrag in diese Gemeinschaft? Und da leben ungefähr 140 Menschen in unterschiedlichen Häusern und jeder hat seine eigene Wohnung und es gibt Gemeinschaftsräume und sowas stelle ich mir vor. Und dafür darf ich nicht zu alt sein.
Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, ist bei dir jetzt Alter nicht ein fixes Alter, sondern hat das auch mehr ein bisschen mit den mentalen Fähigkeiten zu tun, nenne ich es
Genau,
jetzt mal. Ja,
genau.
also
Also
wenn man
ganz
geistig fit
wichtig.
ist, noch Pläne machen.
Ja, so ist es. Total wichtig. Und das kann ja auch unterschiedlich sein bei den Menschen. Aber ich
Eben.
würde mal so sagen, wenn ich das beobachte in meinem Umfeld von den Menschen, die heute nicht mehr leben, ja, da war 70 so ein Einschnitt, 75, 80. Und also man kann das so in 5 Jahren Schritte sehen, wenn nicht irgendwie eine Krankheit dazwischen kommt. Und ich glaube, diesen Zug darf man irgendwie nicht verpassen. Das ist meine feste Überzeugung.
Ja, da gehe ich voll mit. Also ich würde auch sagen, mit 75 kommen die Einschläge sehr viel näher. Also müsste man mal, wie du schon sagst, so um die 70 rum spätestens da mal auf die Gedanken gehen, wie sieht die Reise dann aus, ne?
Genau.
Super, Bertram. Hab dich jetzt viel besser kennengelernt. Wir kannten uns ja nur sehr kurz vor unserem Gespräch, hat mich sehr gefreut. Empfehle den Hörern unbedingt gelassen, älter werden einzuschalten oder zuzuhören. Das läuft ja auch auf allen gängigen Plattformen, nehme ich an.
Genau.
Super. Dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Hast du eine grüne oder eine rote Woche? Ich habe nicht in den Kalender geguckt.
Jetzt habe ich eine rote Woche.
Ah, bist also dienstlich hier.
Genau.
Super. Hat viel
Ja.
Spaß gemacht. Ich danke dir und wir bleiben sicher im Kontakt. Mach's gut.
Ja, auf jeden Fall. Und ich sage herzlichen Dank.
Sehr gerne. Mach's gut, mein Lieber. Ciao.
Ciao.
Man lernt ja nie aus und ich bin sehr gespannt, ob Sie anfangen, Ihren Lebensteppich zu werben. Ich schaue mir das gerne mal an und vielleicht fange ich ja auch an zu weben. Freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören, hier bei Mission Ruhestand. Machen Sie es gut. Tschüss.
Das war eine weitere Folge Mission Ruhestand. Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuhören und sind bei einer unserer nächsten Folgen wieder dabei. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie Ihre Tipps und Erfahrungen zum Ruhestand teilen möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@ageforce1.com.